Ja, wir sind schon ganz gut eingestiegen und mir hat es sehr gut getan, die Lieder zu singen. Und das war schon ein Perspektivwechsel. Genau, Perspektivwechsel in Zeiten der Dürre. Wir haben gerade eine Zeit der Dürre hinter uns, so ein bisschen jedenfalls. Wir leben natürlich in einem Gebiet, wo es nicht wirklich ganz so trocken wird. Die Talsperren sind noch voll. Nicht mehr ganz so, aber die sind noch da und das Wasser reicht aus. Aber wir haben schon mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was es bedeutet, eben Dürre zu erleben. Man hat wirklich tatsächlich Durst und will was zu trinken haben. Man ist nicht gerne in der prallen Hitze draußen, das tut nicht gut. Und wir haben so einen kleinen Eindruck eben, ich sage jetzt mal, in unserer realen Welt wahrgenommen. Wenn ich hier von den Zeiten der Dürre reden will, geht es natürlich nicht darum, sondern es geht um die Dürre, die wir erleben, vielleicht erleben in unserem Leben. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich das mal so auch gehört habe und das hat mich sehr bewegt. Es gibt in der Bibel eine Reihe Psalmen, die alle eigentlich aufeinander aufbauen. Und in dieser Reihe dieser Psalmen entdecken wir einen Perspektivwechsel. Und da möchte ich uns mitnehmen. Die Reihe von Psalmen, das ist jetzt nicht eine Erfindung von mir, das haben auch deutlich, auch viele Ausleger sehen diese Reihe als eine Reihe, die auch aufeinander aufbaut. Und zwar geht es um die Psalmen 42 bis 49. Mein Schwerpunkt heute aber ist der Psalm 45. Und also diese Psalmen sind alle von einer Gruppe geschrieben worden, nämlich von den Söhnen Koras. Und die Söhne Koras waren zu dieser Zeit nicht in Israel, sondern in Gefangenschaft. Und sie schreiben quasi diese Lieder oder diese Gedichte, schreiben sie aus der Gefangenschaft. Und und das fängt an im Psalm 42, dass sie ausdrücken ihren Durst. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Kann das überhaupt sein? Menschen, die an Gott glauben, dass sie so ein Verlangen haben, was ist da los? Tatsächlich, sie drücken das hier aus und Gott hat das in die Bibel aufgenommen, das auszudrücken. Dann schreiben sie weiter in diesem Psalm 42, Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nur dein Gott? Kennt ihr diese Frage? Mir geht das schon mal so. Nicht, dass ich diese Frage speziell höre, aber ich habe den Eindruck für mich, dass andere Leute sagen, wo ist denn jetzt dein Gott? Und ich mir auch die Frage stelle, ja, wo ist er gerade? Ich spüre es gerade nicht. Und dann kommen auch schon mal Tränen. Oder weiter in diesem Psalm heißt es, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? So steht das in der NGÜ, in der alten Elberfelder wird das so gesagt. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Kann einer, der mit Jesus lebt, das erleben? Kann einer, der mit Gott lebt, das erleben? Wieso sollte da Unruhe sein? Da ist doch Gott, er ist doch in der Nähe. Und scheinbar doch, diese Söhne Koras, die gingen mit Gott, die waren mit Gott unterwegs und sie haben das so empfunden. Und ich erlebe das auch immer wieder in meinem Leben, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und dann bin ich auch manchmal ganz schön bedrückt und manchmal auch geht es bis in die Verzweiflung hinein. Und weiter im Psalm 42, warum muss ich traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Das beten hier die Söhne von Korah. Wenn man dann in den nächsten Psalm geht, in dem Psalm 43, da geht es um ein anderes Thema, was Dürre verursachen kann. Nämlich, wenn ich glaube, dass mir Unrecht geschieht. Und wir leben in einer Welt, wo das durchaus möglich ist und dass wir durchaus Unrecht erleben und dass uns dieses Unrecht auch bedrückt. Und die Söhne Koras drücken das so aus, verschaffe mir Recht, o Gott, und führe du meinen Rechtsstreit gegen ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Und das ist auch etwas, fand ich auch sehr interessant, dass sie das beten, ein Volk, das keine Güte mehr kennt. Und ich muss das auch sagen, wir in der westlichen Welt sind auf der einen Seite, scheinen wir sehr großzügig, aber auf der anderen Seite nimmt die Güte immer mehr ab. Und das Volk kennt keine Güte. Und dann, ja, wie ist das? Wie leben wir da? Und auch nochmal eine ganz besondere Sache, und die geht mir auch immer wieder so. Sende mir dein Licht und deine Treue, steht in der NGÜ, aber das ist in anderen Übersetzungen, heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit. Licht, man wünscht sich manchmal bei der Verkehrtheit, die überall um uns herum ist, dass dieses Licht, diese Wahrheit wirklich nach draußen kommt, dass sie wieder zu sehen ist. Und manchmal bedrückt uns das Unrecht so sehr, uns bedrückt, dass Menschen in die Irre gehen, dass Menschen, ich sage jetzt mal, sexuell entgleisen, dass sie in ihren Begierden nachgehen, dass das Recht gebrochen wird, all diese ganzen Dinge. Und da würde man gerne rausschreiben, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit hier rein. Und wenn wir sehen, dass das gar nicht so passiert, wie wir uns das vorstellen, dann ist auch, empfinden wir auch, dass es Dürre in uns ist. Und das kann unseren Blick am Ende trüben. Und jetzt nochmal im Psalm 44, nochmal eine ganz andere Perspektive. Da heißt es in Vers 10, und doch hast du uns nun verstoßen und Schande über uns gebracht. Du bist nicht mit unseren Truppen gegen den Feind gezogen. Damals, das Volk Israel musste ja in Krieg ziehen, oft gegen tatsächliche Feinde, also die standen sich gegenüber. Und hier drücken die Söhne Korahs in diesem Lied aus, wir sind in den Krieg gezogen, wir haben geglaubt, das für Gott zu tun, aber irgendwie haben wir verloren. Kennen wir das? Das Gefühl, verloren zu haben? Verloren zu haben vielleicht gegen dunkle Mächte? Das kann sehr bitter sein. Dieser Tage geht das durch die christliche Presse und sogar durch die normale Presse, dass in Amerika ist ein großer Skandal in einer großen Gemeinde. Und da wird man so traurig, wenn man sieht, wie die Christenheit befleckt wird. Das tut weh. Da möchte man drüber weinen. Du liest uns vor dem Gegner die Flucht ergreifen, drücken sie auch aus im Vers 11. Du machst uns zum Gespött. Und das ist sehr, sehr bitter oder kann mitunter sehr, sehr bitter sein. Und ich habe vorhin die Frage schon gestellt, wie kann das letztlich sein? Und tatsächlich, wir leben auf einer Erde, die letztlich weit weg ist von der himmlischen Heimat. Wir leben hier auf dieser Erde. Und auf dieser Erde ist auch der Fürst dieser Welt tätig, der nichts mit Gott zu tun hat. Und dieser Fürst möchte gerne ganz besonders die Seinen, also die dem Herrn Jesus gehören, die zu dem Volk Gottes gehören, möchte er wegziehen. Er möchte ihnen gerne Dinge ins Leben bringen, die sie bedrücken. Er möchte gerne, dass wir wirklich diesen Hunger und diesen Durst verspüren. Und das ist ja so bitter, wenn wir sagen, wir glauben an einen Gott und wir verspüren trotzdem Durst und Hunger. Und das ist so, es passiert immer wieder so. Und die Söhne Korahs, Gott lässt das so zu, dass sie das hier in diesem Psalmen ausdrücken. Und der Satan setzt wirklich alles daran, uns von Gott abzuziehen, macht unseren Glauben lächerlich, macht unsere Seele unruhig. Wir erfahren Unrecht, wir sind verwehrt, wir verspüren nicht den Sieg. Und das Schöne an diesen Psalmen ist, was ich sehr, sehr schön finde, ist, wir dürfen das auch benennen. Wir dürfen auch Gott sagen, hör mal, wir verstehen das jetzt gerade nicht. Das ist irgendwie komisch. Das passt gar nicht zu dir und in unser Leben. Unser Leben mit dir, unser Leben in Errettung. Das dürfen wir sagen. Genau. Und jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Und zwar bin ich vor vielen Jahren in der Bibel über eine Tatsache gestolpert, so ein bisschen. Ich komme ja aus evangelikalem, vielleicht kann man sagen streng pietistisch oder wie auch immer, Haus. Und Genau, und dann bin ich in der Bibel darauf gestoßen, dass es im Alten Testament komischerweise Berichte gibt über Menschen, die sind ganz kurz. Da ist nur, wird nur ganz wenig drüber gesagt, vielleicht mal 2 Verse, mal 5, mal 10. Aber Gott hielt es für nötig zu erwähnen, und das fand ich sehr komisch, dass diese Personen schön waren. Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar Beispiele, Sarah. Da sprach Abraham zu Sarai, seiner Frau, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. 1. Mose 12, Vers 11. Oder von Rebekka. Von Rebekka lesen wir wirklich nicht sehr viel. Aber auch wieder, Gott hält es in der Bibel für nötig zu erwähnen. Und das Mädchen Rebekka war sehr schön von Ansehen. Wir lesen das von Rahel, 1. Mose 29. Rahel aber war sehr schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und so gibt es im Alten Testament noch eine ganze Reihe Frauen, die so erwähnt werden wie Abigail und Bathseba und noch verschiedene andere. Und wir sehen das auch, das habe ich nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, wir sehen das auch bei Männern im Alten Testament. Josef war schön von Gestalt, schön von Angesicht. David war rötlich, dazu schön von Augen und gutem Ansehen. Und Mose, davon wird uns berichtet, als er geboren war, dass die Mutter sah und siehe, sie war sehr schön. Und wir fragen uns, oder ich habe mich gefragt, eigentlich legen wir doch gar nicht so einen Wert auf Äußerlichkeit und Schönheit und solche Dinge, da legen wir doch eigentlich gar keinen Wert. Wieso erwähnt Gott oder wieso lässt Gott das so erwähnen? Und ich glaube, dass es schon von Bedeutung ist. Im Alten Testament war natürlich der irdische Segen da und da war das mehr auf das Irdische gerichtet und da waren auch Personen, die gesegnet waren, sehr schön. Aber ich glaube, dass Gott das so erwähnt, richtet unsere Augen auch darauf, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir Schönheit wahrnehmen, dass Schönheit etwas für uns bedeutet, dass Schönheit etwas in unserem Leben bewirkt. Und das ist so, wenn wir einen anderen als schön empfinden, dann fühlen wir uns angezogen, wir öffnen ihn, wir fassen Vertrauen, das beschwingt uns irgendwie und das macht uns auch teilweise, bringt uns ein gutes Gefühl. Und Gott hat das irgendwie so, glaube ich, in die Schöpfung in uns hineingelegt, dass wir Schönheit wahrnehmen können und dass Schönheit uns auch beeindruckt. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde das jedenfalls immer wieder ganz beeindruckend, wenn man durch die Schöpfung geht und die Schönheit sehen kann, gewaltige Schönheit, wenn man sieht, wie Gott alles geschaffen hat. Aber eben auch bei Menschen. Ich habe hier mal dieses Bild, ne? Man guckt sich gerne so ein Paar an, das heiratet, das frisch verliebt ist. Und das löst ja etwas in uns aus. Und genau das ist jetzt das, was zwischen Psalm 42, 44, also zwischen diesem Paket und dem folgenden Psalm passiert. Nämlich da kommt dieser Perspektivwechsel. Und das lesen wir jetzt mal, Psalm 45, Vers 1. Ich lese nicht alle, den ganzen Psalm, aber ein paar Verse daraus. Vers 1, für den Dirigenten auf die gleiche Weise wie das Lied Lilien zu begleiten. Also da werden musikalische Anweisungen geben. Von den Korahitern ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Liebeslied. In der alten Elberfelder, nur der Vollständigkeit halber, heißt es ein Lied von dem Geliebten. Mein Herz ist erfüllt von schönen Worten. Dem König will ich meine Lieder vortragen. Meine Zunge gleicht der Feder eines schreibgewandten Menschen. Und jetzt kommt's. Du bist weitaus schöner als alle anderen. Über deine Lippen kommen Worte voll Anmut. Denn Gott hat dich gesegnet und für immer und ewig. Dann in Vers 7 geht es weiter. Dein Thron, oh Gott, hat für immer Bestand. Das Zepter in deiner Hand ist Zeichen für deine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie bei keinem deiner Gefährten. Dann geht es weiter in Vers 10. Königstöchter Töchter gehören zu deinem Hofstaat oder sind unter deinen auserlesenen Gästen. Zu deiner Rechten steht die Königin, geschmückt in feinstem Gold aus Ophir. Höre, Tochter, sieh nur und schenk mir ein offenes Ohr. Denk nicht zurück an dein Volk und an dein Elternhaus. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm, er ist ja nun dein Herr. Herrlich, in dann Vers 14, herrlich geschmückt steht die Königstochter in ihren Gemächern bereit, mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid. Vers 16, Freude und Jubel begleiten den Hochzeitszug, so ziehen sie in den Palast des Königs. Ja, ein Liebeslied haben wir als Überschrift gelesen. Und hier geht es mal zunächst nur mal noch mal um kurz zu wiederholen. Es geht hier um eine Braut, die ihrem Bräutigam, ihrem König, und es ist eine Braut, die einen König als Bräutigam hat. Und da findet ein Gespräch statt und sie kommt her und rühmt eben diesen Bräutigam. Sie freut sich an der Schönheit des Bräutigams und sie drückt ihre tiefe Bewunderung dafür aus. Und sie beschreibt wirklich die Schönheit des Königs. Aber das, was ich ganz interessant auf der anderen Seite finde, und das finde ich, da komme ich später dann nochmal drauf, auch der König spricht, dass ihm die diese Braut sehr gefällt und dass er Gefallen an ihr hat. Es wird von dem gesprochen, was die beiden als Kleider anhaben und was eben am Ende ihre Schönheit unterstützt, eben das, was sie wirklich ausmacht, was sie sind. Und dabei wird das Kleid von der Braut ganz besonders erwähnt. Es war ein weißes Kleid und es war mit Gold durchwirkt. Und die Braut trägt auch Schmuck, goldenen Schmuck, den sie wahrscheinlich von diesem König bekommen hat. Was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Genau, und das ist natürlich jetzt im Alten Testament nicht zwingend direkt nach, wie soll ich jetzt mal sagen, so übertragbar auf der einen Seite. Aber wenn es ist durchaus bekannt, dem Volk Israel jedenfalls war es damals durchaus bekannt, dass das Verhältnis zwischen dem Messias und dem Volk Israel als Verhältnis zwischen einem Bräutigam und einer Braut beschrieben war. Das war dem Volk Israel seinerzeit durchaus bekannt. Und auch das Hohelied wurde in diesem Zusammenhang gebracht. Und so ist auch dieser Psalm 45 tatsächlich in diesem Zusammenhang zunächst mal zu sehen. Israel und der Messias, der kommen sollte. Und dass das so ist, möchte ich nur kurz für vielleicht welche, die da das genauer wissen wollen, dass hier bei diesem Menschensohn, bei diesem Königssohn tatsächlich Christus gemeint ist, sagt uns das Neue Testament. Denn in Hebräer 1, Vers 8 und 9 werden Verse aus Psalm 45 zitiert und die beziehen sich eindeutig auf den Herrn Jesus. Und machen dadurch klar, dass im Psalm 45 tatsächlich der Jesus gemeint war. Und wenn wir das jetzt heute in meiner Thematik sehen, ist natürlich nicht zuerst Israel und Christus, das ist weit weg. Dieses Bild kann man natürlich im Alten Testament nicht eins zu eins, aber auch auf Christus und die Gemeinde beziehen. Aber auch das will ich heute nicht in den Vordergrund stellen, sondern ich möchte das gerne ganz, ganz persönlich, und das dürfen wir, ganz persönlich auf unser Verhältnis zu Jesus Christus auslegen. Und dann verstehen wir vielleicht diesen Perspektivwechsel. Die Perspektive wechselte hier in diesem Psalm, indem eben die Braut, und ich habe das jetzt schon auf uns bezogen, indem eben die Braut seine Schönheit sehen und auf sich wirken ließ. Und das ist der Punkt, den ich als einen Punkt für uns sehen. Wechsel der Perspektive, indem wir seine Schönheit, Christus Schönheit sehen und auf uns wirken lassen. Indem wir uns an seine Liebe erinnern. Und das taten sie hier im Psalm 45. Sie erinnerten sich an die Liebe des Königs. Die Braut erinnert sich an die Liebe des Königs. Und indem wir uns daran erinnern, dass wir ihm sehr viel bedeuten. Und der Wechsel der Perspektive, indem wir uns bewusst machen, dass Gott nichts misslingt. Und wir einmal als seine Braut geschmückt und in einem weißen Gewand vor ihm stehen. Es gehen Dinge schief, es passieren Dinge, das drückt das hier aus im Psalm 45. Und das Interessante ist, wenn man jetzt die Reihe weiter bis 49 liest, sieht man, dass die folgenden Psalmen, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, dass sie durch diese Perspektive einen ganz anderen Zungenschlag haben. Ich möchte gerne das nochmal konkretisieren. Der erste Punkt war ja auf die Schönheit sehen. Und das war ja das, was in dem dritten Vers die Braut ausdrückt. Du bist schöner als alle anderen. Nun, wie können wir das machen? Und ich glaube, dass es ist manchmal schwierig. Ich habe das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch so gehabt, in meinem Auf und Ab in meinem Leben, dass gerade in den Tiefs ich mich daran erinnert habe. Und manchmal will das nicht so wirklich gelingen, dieser Perspektivwechsel. Dann bleibt man bei dem, was einen bedrückt, was einen runterzieht, da bleibt man irgendwie bei. Und trotzdem ist es wirklich bezeichnend, wenn wir uns rausnehmen lassen. Und das ist zum Beispiel am Sonntag in Gottesdienst, das ist vielleicht durch Vorträge, durch irgendetwas. Wenn wir unseren Blick ändern und auf Jesus schauen und wirklich versuchen, diese Schönheit nochmal auf uns wirken zu lassen. Das eine könnte sein, die Schönheit als Schöpfer. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn wir feststellen, Jesus ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Ihm ist alles unterstellt. Und wenn er in der Lage ist, das alles so schön und so wunderbar zu machen, dann wird ihm auch unser Leben nicht misslingen. Wir dürfen uns daran erinnern, wenn wir die Perspektive wechseln und auf ihn schauen als den Schöpfer, das macht unser Leben reicher. Oder wenn wir in der Schönheit auf ihn als den Retter schauen, wenn wir mal wieder uns ganz bewusst machen, dass was Jesus für uns getan hat. Und dann in Römer 8 steht zum Beispiel, dass Gott sagt, wenn ich meinen Sohn gegeben habe, werde ich nicht mit ihm euch alles schenken? Und das ist es. Und es ist wirklich so wunderbar und so beeindruckend, wenn wir uns unseren Herrn immer wieder vor Augen stellen als den Retter, als den, der gekommen ist, der Gottes Sohn, hier auf diese Erde, der für uns eingetreten ist und der alles dran gesetzt hat, um Menschen zu retten, um Gefangene aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, um Kranke zu heilen, um Licht in das Leben der Menschen hineinzubringen. Und wenn ich mir so den Herrn Jesus anschaue, dann wechselt die Perspektive und dann wird auf einmal das ist nicht weg. Gunther hat das ja vorhin auch gesagt, es ist nicht unbedingt weg, was uns beschäftigt. Aber wir haben eine andere Sicht. Was auch sehr beeindruckend, für mich jedenfalls immer wieder sehr beeindruckend ist, wenn wir die Schönheit sehen als perfekter, von dem Herrn Jesus als perfekter Mensch hier auf der Erde. Und manchmal, manchmal, wenn man so lange mit Jesus unterwegs ist und die Geschichten der Bibel kennt, dann ist es manchmal so, dann berührt uns gar nicht mehr, was da wirklich geschehen ist, als er hier als Mensch über diese Erde ging. Was er da alles getan hat, was er da alles bewirkt hat, was er erlebt hat, wie er umgegangen ist mit seinen Jüngern, wie er der Lehrer war, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und dann, wenn man da wieder den Blick drauf richtet, sieht man, Schönheit und kann man Schönheit sehen und Schönheit, die unser Herz eine neue Perspektive schenkt. Und als Viertes habe ich mal hervorgehoben, die Schönheit sehen von Jesus. Und das ist in diesem Psalm ja auch der Fall als König, der bald seine Herrschaft antritt. Jetzt ist er der Verworfene hier auf dieser Erde. Die Menschen hassen ihn. Sie wollen nicht, dass er über sie herrscht. Wir glauben an ihn. Wir glauben auch an ihn als den König. Aber er hat seine Herrschaft in diesem Sinne noch nicht hier auf der Erde angetreten. Aber er wird es tun. Und das wird auch ganz besonders sein. Das wird ganz besonders sein, wenn er wiederkommt und jede Träne abwischen wird. Als König, als der, der die Herrschaft ausübt. Und dann haben diese anderen Kräfte keine Gewalt mehr. Dann können sie nichts mehr machen. Dann ist er König. Zweiter Punkt war, an seine Liebe erinnern. Und da fiel es mir sehr schwer, das in Worte auszudrücken. Und deswegen habe ich einen Liederdichter mir genommen, unserer Zeit, der ein für mich so wunderbares Lied gedichtet hat. Und das möchte ich einfach in diesem Zusammenhang lesen. Was für ein König, der sein Land verlässt für mich und alles hingibt, was ihm lieb und wichtig ist, der sich aufmacht und weit in die Fremde zieht, um zu suchen die, die er von Herzen liebt. Der nicht ruht, bis auch der letzte seiner Freunde bei ihm ist, der voll Sehnsucht und voll Freude mich in die Arme schließt. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe ich. Was für ein König, der ein großes Festmahl hält für all die Schwachen und die Armen dieser Welt, der uns seine Brüder und seine Schwestern nennt, wie wir das Leben hier auf Erden kennt. Ja, er kennt das Leben hier auf der Erde, wie wir. Er kennt das. Was für ein König, der aus Liebe seine Krone niederlegt und sie eintauscht gegen eine, die aus Dornen ist. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe ich. Was für ein König, der sein Leben für mich gibt, wo ich doch nicht von edler Herkunft bin. Was für ein König, der dem Tod ins Auge sieht und ihn als Erster ein für alle Mal besiegt. Was für ein König, der den Weg geht, der noch nicht gegangen ist, weil dieser Weg für uns der Weg in der Freiheit ist. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe ich. Diesen König liebe ich. Ich darf mich an seine Liebe erinnern. Ich darf mich erinnern, dass er uns unaussprechlich liebt. Auch wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, wenn wir nicht so sind, wie es eigentlich sein sollte. Er wusste das, als er uns erlöste. Er wusste, dass da was passieren wird. Das entschuldigt das alles nicht. Aber ich darf immer wieder zu ihm kommen in der Gewissheit seiner Liebe. Und ich darf mich in der Gewissheit seiner Liebe, darf ich mich von der drückenden Last wegsehen und auf ihn sehen, der uns liebt. An seine Liebe erinnern. Der dritte Punkt war, erinnern an unsere Bedeutung für ihn. Und das finde ich in diesem Psalm auch außergewöhnlich und das ist auch im Hohen Lied sehr interessant, wenn man das mal verfolgt. Aber das geht jetzt hier zu weit. Wir nehmen das nur aus diesem Psalm, in Psalm 45, Vers 12. Wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, wenn der König, und das anders übersetzt, wenn der König deine Schönheit begehrt. Der König ist beeindruckt von der Schönheit der Braut. Wir würden uns das nicht wagen, dass Jesus beeindruckt ist von uns, unserer Schönheit. Würden wir uns nicht wagen. Ich traue mich da eigentlich nicht zu, das wirklich zu glauben. Aber es ist was wir glauben dürfen, Dem Herrn Jesus bewegt es, wenn Menschen da sind, die an ihn glauben. Wenn Menschen da sind, die durch Schwierigkeiten gehen und trotzdem bei ihm bleiben. Wenn Menschen da sind, denen es nicht gut geht und die sagen, ja, ich gehe trotzdem mit ihm. Und ich wende mich nicht ab. Und ich lasse mich nicht treiben von den Lüsten. Und darin sieht der Jesus unter anderem, glaube ich jedenfalls, die Schönheit bei uns, den Seinen. Und wenn wir ihm etwas bedeuten, wenn er etwas in uns sieht, ist es dann nicht so, dass wir gerne daran mitwirken, dass er sich an uns freuen kann? Und das ist auch dieser Wechsel in der Perspektive. Wir sind vielleicht gedrückt hier auf der Erde durch viele Dinge, aber wir dürfen diesen Wechsel der Perspektive haben und darauf sehen. Wir sind in seinen Augen wertvoll. In Jesaja heißt es, weil du wertvoll bist. Letzter Punkt, Gott kommt mit uns ans Ziel. Das finde ich auch eben bezeichnend. Alles hier in diesem Psalm geht ja letztlich darauf hin, arbeitet auf eine Hochzeit hin, auf die Zusammenführung von Bräutigam und Braut. Und es wird eben diese Hochzeit geben und dann wird die Braut vor dem Bräutigam stehen. Und hier steht in einem weißen Kleid. Und und das Kleid ist sogar mit Gold durchwirkt. In Offenbarung 19 können wir lesen, dass dieses weiße Kleid, das steht in Offenbarung 19, Vers 8, dass das weiße Kleid, die weißen Leinen stellen das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Und in der Bildersprache des Alten Testaments spricht das Gold von der Herrlichkeit von Gott. Und diese Braut hat auf der einen Seite dieses weiße Kleid und auf der anderen Seite das Gold, das von Gott kam, von dem Bräutigam. Und da so wird sie vor ihm einmal stehen. Und das ist die Zukunft. Und Gott kommt an sein Ziel. Und das ist eben auch etwas ganz Besonderes in der Zeit hier auf der Erde, wenn wir daran glauben können. Und der Paulus drückt das neutestamentlich so aus, im Philipper 1 unten. Ich bin überzeugt, dass der etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Gott kommt mit uns an sein Ziel. Sind wir niedergedrückt? Sind wir niedergebeugt? Weinen wir über etwas? Sind wir traurig? Haben wir einen Verlust? Haben wir das Gefühl, wir kommen nicht durch? Oder haben wir das Gefühl, Gott ist fern? Wir dürfen den Blick wenden, die Perspektive wenden und wir dürfen daran glauben, wir kommen an, weil Gott dafür sorgt. Er tritt dafür ein. Er tut alles dafür. Und es gibt diese Verheißung, auf diese Verheißung dürfen wir bauen. Und wir werden vor ihm stehen. Meine Punkte nochmal. Wechsel der Perspektive, indem wir seine Schönheit sehen und auf uns wirken lassen. Wechsel der Perspektive, indem wir uns an seine Liebe erinnern. Indem wir uns daran erinnern, dass wir ihm sehr viel bedeuten. Und indem wir uns bewusst machen, dass Gott nichts misslingt und wir einmal als seine Braut geschmückt in einem weißen Gewand vor ihm stehen. Das sind jetzt lange Sätze, ich habe das nochmal kurz gefasst. Ich hoffe, dass ihr das vielleicht mit nach Hause nehmen kann. Wechsel der Perspektive. Erstens, seine Schönheit sehen. Zweitens, an seine Liebe erinnern. Drittens, erinnern an unsere Bedeutung für ihn. Und viertens, vertrauen, dass Gott mit uns zum Ziel kommt. Das wechselt unsere Perspektive und lässt uns hier auf der Erde leben und Frieden im Herzen finden.